Persönlichkeit auf der anderen Seite, die mir wertvoll ist. Und Liebe bedeutet, ich suche da einen Weg, ihm zu dienen, das zu tun, was ihm hilft, ihn zu fördern, in welcher Weise auch immer, und ihm nahe zu sein, ihm Freude zu machen. So könnte man das sehr einfach ausdrücken. Das hat mit meinen Gefühlen gar nichts zu tun, sondern das ist die Entscheidung, ich will dem anderen Gutes. Diese Überschrift oder diese Definition soll am Anfang stehen. Der Text, aus dem diese Überschrift kommt, finden wir in 1. Korinther 14, Vers 1. Da schreibt der Paulus, das soll euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Dieser Vers kommt direkt im Anschluss an das berühmte Kapitel 1. Korinther 13, wo Paulus über Liebe schreibt, wo er letztendlich deutlich macht, ganz viele Aktivitäten, ganz viele Dinge, die wir tun, ganz vieles von dem, was wir auch geistlich in Bewegung setzen, ist eigentlich fruchtlos, taugt nichts. Es sei denn, es ist von der Liebe bestimmt. Das ist ja 1. Korinther 13, bringt der Paulus ja das auf den Punkt und sagt dann, euer Ziel soll also sein, dass ihr ein Leben lebt, das von der Liebe bestimmt ist. So viel ist eigentlich klar. Das sind die Grundlagen eines christlichen Daseins, keine Frage. Die Frage ist nur, wie setzt man das um? Wie findet es dann schlussendlich auch einen Niederschlag in meinem Alltag? Wie prägt eine solche innere Haltung mein Leben? Wie ist das möglich? Wie ist das überhaupt möglich? Und da kriegen wir natürlich Neues Testament. Wäre nicht Neues Testament, wenn wir nicht auch eine Regieanweisung bekommen würden, wie sowas funktioniert. Und da finden wir wieder bei Paulus einen sehr wichtigen Hinweis eigentlich. Den finden wir in Römer 12, Vers 1 und 2. Dieser Text kommt aus einem großen Zusammenhang, wo Paulus beschreibt, wie Gott seine Liebe, seine Fürsorge, seine Hilfe mit Menschen umzugehen anbietet. Die Kapitel Römer 1 bis Römer 8 machen ja deutlich, wo kommt der Mensch her? Diese ganze Verlorenheit wird ausgedrückt. Dann in Römer 5, 6 wird dieses ganze Spannungsfeld oder Römer 7 das ganze Spannungsfeld ausgedrückt, in dem der Mensch sich befindet. Und dann Römer 8 kommt diese Aussage, die wir heute Morgen schon gehört haben, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Also schlussendlich die Aussage, die Liebe Gottes umgibt uns, was auch immer wir tun, was auch immer wir treiben, wie auch immer wir uns bewegen, die Liebe Gottes erreicht uns in irgendeiner Form. Die Liebe Gottes wird deutlich gemacht. Und dann geht es nach Römer 11, 12, nach Römer, nee, Römer 9, 10 und 11. Und dort beschreibt Paulus dann, wie die Liebe Gottes auch das Volk, sein Volk, erreicht. Trotzdem, dass dieses Volk versagt hat, wie auch immer. Und trotzdem kümmert sich Gott um dieses Volk. Auch dieses Volk wird erreicht von der Liebe Gottes. Und dann kommt dieser Vers in Römer 12. Dort heißt es dann, ich habe euch vor Augen geführt. Das ist dieser Zusammenhang, den ich gerade geschildert habe. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges, heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in neuer Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Paulus beschreibt also hier am Anfang von Römer 12, wie eine angemessene Antwort auf die Liebeszuwendung Gottes von unserer Seite aussieht. Wir wissen ja aus unserem ganz normalen alltäglichen Leben, wenn wir Liebe schenken, dann sollte ja auch eine Antwort, wie auch immer geartet, aber eine Antwort darauf kommen. Und anders, ganz anders ist bei Gottes Liebe auch nicht. Gott liebt uns, das hat er ja in vielfältiger Weise bewiesen. Letztendlich sogar am Kreuz hat Jesus nichts anderes als diese Liebe zu uns Menschen bewiesen. Und die Frage ist, wie sieht meine Antwort darauf aus? Eigentlich haben wir die Antwort schon gegeben, vorhin in der Lobpreiszeit. Mein ganzes Leben gebe ich dir, haben wir da gesungen. Oder mit ganzem Herzen, oder mit ganzer Hingabe, mit tiefstem inneren Willen, oder? Ja, natürlich, klar haben wir das gemacht. Es klang so zumindest, als ob wir das wirklich ernst meinen. Die Frage ist nur, wie sieht es in der Praxis aus? Wie sieht unsere Alltagspraxis in dieser Hinsicht aus? Und da gibt uns jetzt dieser Text natürlich auch eine Richtung, eine gewisse Richtung an. Und das ist so im zweiten Teil dieses Textes, wo Paulus dann schreibt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in neuer Weise zu denken. Verändert euer Denken. Und ich denke, das ist ein Schlüssel zu dieser ganzen Geschichte. Ein sehr fundamentaler Schlüssel, weil unsere Denkweise nun mal von unserer eigenen Geschichte, von der Umgebungsgeschichte, von dem, was wir so im Laufe unseres Lebens mitkriegen, davon ist unsere Denkweise bestimmt, geprägt. So denken wir halt. Wir denken ähnlich wie unsere ganze Kultur. Wir denken ähnlich wie die Menschen um uns herum. Wir denken ähnlich und so weiter und so fort. Das wissen wir ja genau. Und dieses Denken ist ja nicht falsch. Das ist auch nicht alles Sünde. Aber es ist nicht das Denken des Reiches Gottes. Es ist eine andere Art zu denken. Und dieses Denken prägt unsere Handlungen. Nicht die momentane Entscheidung, ich gebe mein ganzes Leben dir, sondern diese Denkweise, diese Denkstruktur, die prägt unsere Handlungen, unsere Entscheidungen, die wir treffen, mehr als alles andere. Und deshalb sagt Paulus an dieser Stelle, lernt anders, lernt neu zu denken. Die Erneuerung eures Denkens. Er geht sogar noch weiter und sagt, dies ist der angemessene Gottesdienst. Eigentlich, das ist eigentlich das, was dem Herrn Ehre macht, was dem Herrn Freude macht. Lernt anders zu denken, damit ihr überhaupt bewerten und beurteilen könnt, was Gott Freude macht, was gut ist, was richtig ist, was wertvoll ist und was bedeutungsvoll ist. Und da an dieser Stelle ist mir ein Zitat von Martin Schleske wichtig geworden. Ich weiß nicht, ob ihr Martin Schleske kennt, sagt euch das was. Martin Schleske ist Geigenbauer und Theologe, also eine heiße Mischung. Außerdem ein starker Mystiker, eigentlich so in dieser Richtung, ist er unterwegs. Er lebt also noch und ja, hat mehrere Bücher geschrieben und eins davon heißt Der Klang. Und in diesem, das geht in seinem Geigen, er geht immer ein Beispiel von dem, was er in seiner Werkstatt macht. Seine Geigen bauen und so, das ist immer sein Beispiel. Und an dem geht er entlang und nimmt es als Beispiel für geistliche Wahrheiten. Das ist so der Gedanke, den man bei ihm findet. Und in diesem einen Buch, Der Klang, da schreibt er nun mal, wir verwechseln Gnade mit Zufall, wenn wir annehmen, Gnade bedeutet, unser Leben gelinge letztlich von allein und wir müssten nichts dafür tun. Die Kraft, die Bibel Gnade heißt, ersetzt niemals unser Üben und Arbeiten, sondern bringt es zur Geltung. Also das, was von Gott in unser Leben hineingegeben wird, ist diese Barmherzigkeit Gottes, diese Gnade Gottes, diese Liebe Gottes, was er in uns investiert. Und natürlich ist ganz häufig unsere Denkweise, ja, wenn Gott nur genug investieren würde, ich sage es mal ein bisschen böse, wenn Gott nur genug investieren würde, dann würde mein Leben gelingen. Wenn ich im Alltag Segen erleben würde, wenn Gott meine Probleme lösen würde, wenn Gott die Konflikte und Spannungsfelder endlich lösen würde, ich habe es ja oft im Gebet zum Ausdruck gebracht, dann würde mein Leben gelingen. Und er sagt jetzt hier, nee, Gott gibt die Gnade, das heißt die Möglichkeit, dass du was tust. Und um diesen Punkt geht es hier an dieser Stelle. Und da ist natürlich die Frage, wie sieht dieser Beitrag meinerseits aus, damit mein Leben, das geprägt ist von der Liebe, so in diese Richtung gelingen könnte. Wie sieht mein Beitrag dazu aus? Und das Beispiel, dem ich heute Morgen entlang gehen möchte, ist das Beispiel, das uns Jesus selber gibt. Dass er sozusagen vorlebt. Als er seinen Dienst begonnen hat, das kennen wir ja alle, wir lesen ja alle häufig die Bibel und wir kennen natürlich die Evangelien mehr oder weniger auswendig. Das ist ja Standard für jedes oder Standard für jedes Gotteskind, ja klar, wenigstens so die Synoptiker, also die ersten drei, die müssten wir schon irgendwie, ich meine jetzt nicht wortwörtlich hersagen, das habe ich auch mal gelernt, hat nicht funktioniert, sondern den Inhalt kennen, um den Punkt geht es mir hier. So, und der Dienst von Jesus begann also, ja, Matthäus Evangelium Beispiel, begann also so, dass er nachdem er 30 Jahre alt geworden war, vorher gibt es ja auch so ein paar Dinge, aber dann, als er 30 Jahre alt geworden war, lässt er sich taufen von Johannes. Der kennt die Geschichte ja, da ist ein bisschen Diskussion, warum das stattfinden muss und so weiter und so fort. Und dann kommt die Stimme aus dem Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das war so der Start von dem Dienst, den Jesus getan hat. Gleich in der nachfolgenden Zeit hat er ganz viele Wunder getan, aber zuerst kam noch dieser Ausflug in die Wüste. 40 Tage lang fasten und beten und dann die Versuchungsgeschichte am Ende dieser Zeit. Und dann kommt er aus der Wüste zurück mit einer unerhörten geistlichen Dynamik. Denn da heißt es, er heilte jedes Gebrechen in seiner ganzen Umgebung so etwa. Also schon spektakulär. Und dann beginnt sein eigentlicher Dienst. Sein eigentlicher Dienst, als er dort am See entlang ging, am See Genezareth entlang ging. Und dann begegnet er zuerst Petrus und Andreas. Die waren damit beschäftigt, Fische zu fangen. Und er geht auf sie zu und sagt, folgt mir nach. Ihr kennt ja den Text, denke ich mal. Ich will euch zum Menschenfischer machen. Folgt mir nach, ich will euch zum Menschenfischer machen. Sie stehen auf, verlassen ihren Arbeitsplatz und gehen mit ihm die nächsten 3,5 Jahre. Dieser Ruf, diese Einladung, ist eine Einladung zu einem solchen Lebenstrainingsprogramm. Um diesen Punkt geht es heute Morgen. Ein Lebenstrainingsprogramm. Wie lerne ich, wie ein Leben in Liebe funktioniert? Und Jesus hat es mit seinen Jüngern geübt, 3,5 Jahre lang, intensivstes Training sozusagen. Am Anfang stand die Einladung, komm, folge mir nach. Und hier machen wir den ersten Fehler. Wir denken eigentlich, dieser Einladung sind wir schon gefolgt, als wir uns für Jesus entschieden haben. Als wir uns entschieden haben, unser Leben ihm zu übergeben. Als wir uns bekehrt haben, Wiedergeburt erlebt haben. Als wir ein Leben als Gotteskind begonnen haben. Und es ist auch richtig so, natürlich. Aber das ist nur ein Teil dieser Einladung. Die beiden, von denen hier die Rede ist und die nächsten Nachfolgenden haben es genauso gemacht, standen auf und verließen ihr bisheriges Umfeld. Würden wir vielleicht auch manchmal gerne machen, aber das heißt es nicht unbedingt, dass man das Umfeld verlassen muss. Das heißt nicht unbedingt, dass ich jetzt alles hinter mir lassen muss, was mich bisher, ja, was mir mein Arbeitsplatz, mein Beruf und sowas alles, vielleicht auch manche Partnerschaft oder so weiter, würden manche schon gern tun, aber das meint es nicht, sondern es meint hier diese ursprüngliche Prägung, die du mitgebracht hast. Das, was dich eigentlich bisher als Person ausgemacht hat. Kehr um und folge mir nach. Und sie standen auf und haben sich einem Weg ausgesetzt, von dem sie nicht wussten, wohin das führt. Sie hatten keine Ahnung, was das Ergebnis sein würde und vor allem keine Ahnung, was der Preis dafür sein würde. Aber sie haben sich entschieden und haben gesagt, ja, wir folgen diesem Herrn. Und für Jesus war es nichts anderes als die Einladung dieser Menschen. Er hat nicht nur die beiden eingeladen, sondern viele Nachfolgende und außerdem viele, viele andere. Und aus den vielen hat er dann 12 ausgewählt, mit denen er 3,5 Jahre lang dieses intensive Liebe-Lernprogramm sozusagen durchgezogen hat. Da könnten wir an dieser Stelle jetzt natürlich viele Themen ansprechen, wie das funktioniert hat. Ich habe mal so 3 Themen, die elementar sind, von denen ich glaube, dass sie sehr fundamental sind, ausgewählt. Einmal die Veränderung, Denkveränderung, denkt immer dran, um dieses Thema geht es, wie verändert sich unser Denken, damit wir erkennen können, was Gott Freude macht. Das ist immer so der Punkt, um den es hier an dieser Stelle geht. Der erste Punkt, der mir da wichtig war, die Veränderung unserer Antriebskräfte, des Motors, der uns antreibt. Komme ich gleich dazu. Der zweite Punkt wird dann sein, so ein ganz altes Wort, überwinden. Wenn ein Überwindern heißt, dass sie gekrönt werden. Aber irgendwie ist das Wort ein bisschen in Vergessenheit geraten in unserer Zeit. Aber kommt nochmal zurück, ob das ein modernes Wort ist oder nicht, ist nicht so bedeutungsvoll. Entscheidend ist, dass wir es tun. Und das muss man auch lernen. Das ist ein Trainingsprogramm. Und der dritte Punkt ist dann die Frage, Jesus hat Ihnen ja gesagt, ich will euch zum Menschenfischer machen. Wie wird aus einem Jünger oder einem Nachfolger, wie wird aus dir oder mir ein Menschenfischer? Das ist ja die Gretchenfrage, die sich dann schlussendlich am Ende dieser ganzen Geschichte stellt. Also diesen 3 Punkten möchten wir so ein kleines bisschen entlang gehen. Denkveränderung, der Motor, der uns antreibt, die Antriebskräfte, die uns sozusagen nach vorne bringen. Tja, das ist eine spannende Geschichte, oder? Was treibt uns an, bestimmte Dinge zu tun oder andere Dinge zu tun? Da gibt es drei ganz große Überschriften. Die eine Überschrift, die finden wir in der Versuchungsgeschichte bei Jesus übrigens interessanterweise. Die erste Versuchung war ja die Frage, ob er nach 40 Tagen Fasten, ob er bereit ist, aus den Steinen Brot zu machen. Ist der Trieb, der Hunger angesprochen in dieser Versuchung, in diesem Teil der Versuchung. Das ist ein Teil der Antriebskräfte, die wir haben, unsere ganz natürlichen Triebe, die Selbsterhaltungstrieb, die, ihr kennt das ganze Thema Sexualität beispielsweise, oder die Grundbedürfnisse des Lebens, auch so der Trieb, meine Befriedigung im Wohlfühlen beispielsweise, das ist auch so ein Trieb, der ein ganz natürlicher Trieb in jedem Menschen irgendwie verwurzelt ist. Und das ist ja alles mal gar nichts Schlechtes von Anfang an. Aber das Entscheidende ist das der Motor, der mich wirklich fundamental antreibt. Jesus relativiert die ganze Geschichte in dieser Versuchungsgeschichte, indem er sagt, alles recht, aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes hervorkommt. Er dreht die Blickrichtung sozusagen, dass er sagt, ja, dieser Trieb, der Hunger, den Hunger zu stillen, das ist gar nicht so schlecht, aber, und es kommt immer das Aber hinterher, das ist ja wichtig, da gibt es noch was anderes. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er braucht unbedingt die Fixierung auf Gott hin. Das Wort, das aus dem Mund Gottes hervorkommt. Das, was ich von Gott höre, das ist Existenzgrundlage. Das heißt nicht, dass das andere schlecht ist, aber was treibt mich an? Das Wort, das aus dem Mund Gottes kommt, oder treibt mich nächstes Mal dieser natürliche Trieb an? Ist das mein Motor, der mich im Alltag vorwärts bringt? Bei uns hier in der westlichen Welt vielleicht nicht so ganz vorne dran, weil Hunger oder Durst oder so, das ist ja nicht unbedingt das, was uns im Alltag so arg begleitet. Zumindest nicht der Hunger nach Brot oder nach Nahrung oder damit unser Hunger gestillt wird, sondern da gibt es eher andere hungrige Dinge, die uns bewegen und beschäftigen und recht dynamisch nach vorne bringen in vieler Hinsicht. Der zweite Punkt, der in dieser Versuchungsgeschichte deutlich wird, der ist bei uns ganz, ganz fundamental und ganz häufig. Die Frage des Ansehens springt von der Zinne des Tempels, und die Schrift sagt, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie deinen Fuß nicht an einen Stein stoßen. Das ist die Versuchungsgeschichte. Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Das war seine Antwort darauf. Dieser Punkt, Ansehen, was denken die Leute von mir? Wie kommt meine Reaktion oder wie kommt das, was ich tue, bei den anderen an? Da ist der Stolz angesprochen, das merken wir ja sehr schnell. Das Geltungsbedürfnis, das uns an vielen Stellen prägt. Und es ist erstaunlich, wie stark dieser Motor tickt, wie dynamisch der ist, wie viel PS der hat. Das ist unglaublich. Und was ich immer wieder beobachte, ich muss nur mich selber anschauen. Wenn ich so die Gotteskinder anschaue, auch das Gotteskind, ich sehe, das mir jeden Morgen im Spiegel begegnet, muss ich sagen, ja, dieser Teil des Umdenkens, der hat noch Luft nach oben, sage ich mal ganz vorsichtig. Und viele Gotteskinder haben überhaupt nicht angefangen, an diesem Teil ihres Denkens zu arbeiten. Warum? Die Prägung, die wir mitbringen. Die weltliche Prägung, die Erziehungsprägung, die wir mitbringen, spielt an dieser Stelle eine ganz, ganz große Rolle. Wenn es der Motor ist, der uns vorwärts treibt, werden wir nie in ein Leben der Liebe hineinkommen, sondern es wird immer ein Leben sein, das nur mich als Gegenstand der Liebe hat. Es geht um mein Wohl, um mein Image, um mein Ansehen und so weiter. Und da bringt Jesus seinen Jüngern bei und sagt, langsam, langsam, langsam. Nur diese Lektionen, die haben lang gedauert. Die haben richtig lang gedauert. Beim letzten Gespräch, das Jesus vor seiner Kreuzigung mit seinen Jüngern hat, war dieses Thema auf dem Tisch. In der Form, dass sie gesagt haben, wer ist für uns der Größte? Wer ist bei uns der Größte? Beim letzten Abendmahl war das Gegenstand des Gesprächs eigentlich unglaublich. 3,5 Jahre mit Jesus unterwegs, und die haben es immer nicht kapiert. da haben wir noch Chancen, oder? Da haben wir noch Chancen, dass wir auch in diesen Lernprozess hineingehen dürfen, um das mitzukriegen. Und der dritte Punkt der Versuchungsgeschichte war die Machtfrage, wo der Feind kommt und sagt, wenn du mich anbetest, wirst du alle Reiche dieser Welt bekommen. Es war gleichzeitig auch die Versuchung in Richtung Leiden vermeiden. Reiche dieser Welt ist ja die Perspektive des Reiches Gottes. Und da jetzt ohne Leiden einfach nur niedergehen und mich anbeten, das war so die, vielleicht war es die härteste Versuchungsgeschichte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es hier um ganz fundamentale Frage der Herrschaft. Wer hat das letzte Wort? Den ich anbete, natürlich. Das war der Ursprung der Sünde überhaupt, der Ursprung im Paradies. Wer ist derjenige, dem man glaubt, dem man Folge leistet? Wer ist derjenige, dem man vertraut? Der Feind oder der lebendige Gott? Und diese Frage, die Machtfrage, das ganze finanzielle Thema, das Thema Reichtum anhäufen und so weiter und so fort, oder Güter anhäufen und sowas, das ist alles unter dieser Machtfrage subsumiert, das gehört alles da dazu. Und dieser Motor, der tickt in unserer westlichen Welt enorm laut. Und er betrifft auch Christen. Er betrifft auch Leute, die lange Jahre als Gotteskind unterwegs sind. Und das ist schon herausfordernd. Und Jesus lädt uns ein in diese ganz andere Art zu leben, aus der Liebe zu leben. Denn Liebe ist der Motor, der göttliche Motor, der Jesus getrieben hat, ins Kreuz zu gehen. Liebe ist der Motor, der Gott getrieben hat, überhaupt eine Schöpfung ins Leben zu rufen. Liebe ist der Motor, der uns im Römerbrief, der göttliche Motor, der uns im Römerbrief geschrieben ist. Niemand hat eine größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Ist das, was Jesus lehrt. Und dieser Motor der Liebe, das Wohl, die Freude, zur Freude des anderen da zu sein, ist der legitime Motor unseres Seins. Da müssen wir uns also die Frage stellen, was treibt mich eigentlich an? Bei uns kommt dann manches Mal, also ich spreche jetzt mal von mir nochmal, ich habe einen christlichen Hintergrund, habe von Kind auf gelernt, wie man sich zu verhalten hat. Vor allem sonntags und so, oder wenn jemand zuschaut. Wenn jemand zuschaut, ist nochmal was anderes, aber wenn jemand zuschaut, ich wusste schon genau, wie man sich zu verhalten hat. So, und jetzt kommt die Bekehrung, Wiedergeburt, neues Leben, aber so das alte Leben im Wesentlichen, also vom Umfeld her, musste sich dann nicht viel ändern. Ich wusste ja schon vorher, wie man sich so ordentlich verhält, keine Frage. Habe es auch versucht, natürlich. Und daran hat sich eigentlich auch nicht viel geändert. Aber wisst ihr, was im Inneren des Herzens ist, ist ein ganz anderes Thema. Das ändert sich damit nicht zwangsläufig. Und bei vielen Gotteskindern sehe ich genau den gleichen Prozess. Dass sich vielleicht äußerlich was ändert, dass man nicht mehr, was weiß ich was, alles treibt und tut und macht. Das ist schon klar, man weiß ja, das ist Sünde. Da hält man sich schon raus. Aber so die innere Geschichte, was treibt, was ist der Motor meines Lebens, da ändert sich ganz häufig ganz, ganz wenig. Und wisst ihr, wenn sich da nichts ändert, wenn da unsere Denkweise nicht verändert wird an dieser Stelle, dann können wir nicht mit ganzem Herzen sagen, mein Leben gebe ich dir. Mein Leben gebe ich schon dir. Ja, Herr, freilich, dass du für mich sorgst, das mache ich schon. Aber dieser Motor, der mich vorantreibt, oder diese Motoren, vielleicht sind es mehrere, die mich vorantreiben, sind immer noch die gleichen. Und da sagt der Herr, nee, das ist nicht meine Freude, sondern das soll sich etwas verändern in deinem Leben. Die Denkweise muss verändert werden. Merkt ihr, da braucht es Training. Das findet nicht einfach nur so geschwind statt. Da braucht es Korrektur. Da braucht es Gemeinschaft von Geschwistern, mit denen man auch über solche Dinge reden kann. Und wo gibt es das schon? Das ist eher die Ausnahme. Und trotzdem ist das eine fundamentale Geschichte, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Weil das Ergebnis, was rauskommen soll, das ist das Entscheidende. Und was Jesus uns mit auf den Weg gibt, wenn ich Jesus nachfolge, wenn ich mich diesem Trainingsprogramm aussetze, muss ich ja wissen, was am Ende rauskommen soll. Sonst würde ich mich dem nie aussetzen, das ist doch klar. Was hat Jesus vor, wenn er mir das beibringt? Sein Ziel ist ein gelingendes Leben auf dem Weg zur Herrlichkeit. Ein gelingendes Leben auf dem Weg zur Herrlichkeit. Und das wollen wir doch alle. Da sind wir uns doch einig. Die Zeit, die wir hier bringen, die wir hier zubringen, die soll gelingend sein in der Perspektive Gottes. Und sie soll auch die Perspektive der Ewigkeit haben. Es gibt noch mehr dabei. Wenn wir die Seligpreisungen am Anfang der Bergpredigt lesen, dann kommt diese Werte, dort kommt ja diese Werteveränderung sehr deutlich zum Ausdruck. Da werden die Werte, die natürlichen Werte, ganz häufig auf den Kopf gestellt. Und die Perspektive ist, glücklich, glückselig zu preisen. Das heißt auch ein glückliches Leben. Im Gottes Herrn, in Gottes Perspektive ist ein glückliches Leben seines Geschöpfes. Er kennt uns ja genau, er hat uns ja geschaffen. Er weiß ja, wie wir funktionieren. Das Ziel Jesu, wenn er uns einlädt in dieses Trainingsprogramm, ist also nichts anderes als ein glückliches Leben, ein gelingendes Leben auf dem Weg zur Herrlichkeit. Und das will er uns geben. Und deshalb lohnt sich, dass man sich dem aussetzt. Auch diesen mühsamen Dingen, die es da unterwegs gibt. Und das merken wir ja schon bei diesem ersten Thema. Jetzt muss ich Gas geben, weil die Zeit voranschreitet. Das zweite ist nicht mehr so lang. Das zweite Thema unter diesem alten Wort überwinden ist auch eine Frage des Lernens. Das geht nicht automatisch, sondern auch das müssen wir lernen. Überwinden bedeutet einmal, wenn die Versuchungsgeschichte stattfindet, wenn der Feind uns zur Sünde versucht, dass wir dann Widerstand leisten. Das lehrt uns Jesus selber, dass er sagt, okay, mit dem Wort Gottes kann man an dieser Stelle Widerstand leisten. Das ist so der eine Punkt. Aber diese Überwindungsgeschichte hat auch noch ein paar andere Konsequenzen. Da gehört zum Beispiel auch dazu, dass wir, wenn der Gegenwind kommt, in Orkanstärke manches Mal, wenn wir verfolgt werden um Jesu Name willen zum Beispiel, wenn wir Druck bekommen von irgendwoher, wenn wir um unseres Glaubens willen verlacht werden, verspottet werden und so weiter, dass wir an solchen Stellen dann Kurs halten. Und das ist auch eine Form des Überwindens. Und der Herr lehrt uns nicht, dass wir ein lockeres, lockiges Nachfolgeleben leben sollen. Das sagt uns die Bibel an keiner einzigen Stelle. Sondern immer, es ist immer davon die Rede, dass es schon gewisse Herausforderungen bedeutet. Aber dass der Herr mit uns ist in der Herausforderung. Und in solchen Situationen Kurs zu halten, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann gibt es nochmal einen Punkt, was Überwinden bedeutet. Das heißt, dem Feind keine Angriffsfläche bieten. Das heißt, in der Vergebung leben, zu vergeben und selber in der Vergebung leben. Sünde im eigenen Leben nicht tolerieren, nicht einfach unter den Teppich kehren, sondern um Vergebung bitten, ist sehr einfach. Das ist gar nicht schwierig, aber man muss es tun. Sünde wird nicht automatisch in Vergessenheit geraten, sondern sie wird aufgelistet sozusagen bis zu dem Moment, wo wir um Vergebung bitten, dann ist sie weg. Dann ist sie aber wirklich weg, als wäre sie nie passiert. Nur um Vergebung müssen wir schon bitten. Und dann in dieser Vergebung leben. Das beten wir im Vater unser. Vater, vergib mir meine Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also auch in der aktiven Vergebung leben. Nicht dem anderen etwas nachtragen. Wisst ihr, wenn wir das nicht tun, dann hat der Feind an dieser Stelle eine Angriffsfläche bei uns. Dann ist mit dem Überwinden nicht so weit her. Dann haben wir immer so den Punkt, wo wir mal wieder auf die Nase fallen. Was passiert eigentlich dann, wenn wir dann eben auf die Nase fallen? Wisst ihr, ein Überwinder ist nicht der, der nie auf die Nase fällt, sondern ein Überwinder ist der, der einmal mehr aufsteht, als er hinfällt. Nur einmal, nur ein einziges Mal, das am Schluss steht. Um den Punkt geht es hier an dieser Stelle. Und wisst ihr, da ist unser Gott ja unendlich gnädig und gütig. Wir können 100-mal mit dem gleichen Versagen zu ihm kommen. Und er geht trotzdem mit uns um. Er geht trotzdem den Weg mit uns weiter. Ich habe vorhin ein Beispiel von Römer 9, 10 und 11 gesagt mit seinem Volk. Dort heißt es, Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Er steht zu dem, was er einmal gesagt hat, in unser Leben hinein. Und wenn wir auf die Nase fallen, dann steht er trotzdem zu uns. Und das ist ganz arg wichtig, dass wir an dieser Stelle dann nicht sagen, mit mir hat es keinen Wert, ich kriege das nie hin. Nein, im Gegenteil. Du kriegst nicht hin, ich krieg's auch nicht hin. Aber wenn du auf die Nase gefallen bist, dann steh wieder auf. Im Namen Jesu und mach den nächsten Schritt. Und wenn du am nächsten Tag wieder auf die Nase fällst, mach den übernächsten Tag nochmal diesen Schritt. Am Ende wird der Punkt stehen, dass du ein Überwinder bist. Aber das merken wir, das ist ein Trainingsprogramm. Das ist nicht eine Geschichte, die so lockerflockig geht. Und wisst ihr, an dieser Stelle geht es auch wieder um die Frage der Liebe. Es gibt eine spektakuläre Berichterstattung, sage ich mal, in Johannes 21, war die Situation, wo Petrus versagt hatte und Jesus ihm jetzt wieder begegnet. Und diese Begegnung am See Genezareth kennen wir ja, denke ich mal. Diese Begegnung, die hat es ja in sich. Jesus kommt mit Petrus im Gespräch, der ihn verleugnet hat, der ihn dreimal verleugnet hat, trotzdem, dass der Herr ihn darauf hingewiesen hat. Der Herr hat gesagt, Petrus, das wird passieren. Und Petrus hat gesagt, nein, passiert nicht, das ist der Falsche ausgesucht, das passiert allen anderen, aber mir doch nicht. Also der Motor, das war der falsche Motor, der da gewirkt hat, ich doch nicht. Herr, du hast der Falsche ausgesucht. Und dann hat es trotzdem nicht funktioniert. Gut, und jetzt begegnet Jesus dem Petrus wieder, oder Petrus Jesus. Wissler, das ist dann der Herr. Der sagt nicht, Petrus, habe ich dir mal gesagt. Petrus, wie oft habe ich dir das schon gesagt? Petrus, du hast Mist gebaut. So einen. All das war nicht Gegenstand des Themas. Gar nicht. Jesus hat nicht mit einem einzigen Wort auf irgendetwas hingewiesen, was da gewesen sein könnte. Oder was nicht mal darauf, was vielleicht so im Herzen von Petrus nicht in Ordnung ist oder irgend sowas. Gar nicht. Nicht einmal der kleinste Hinweis darauf. Nein, es war nur eine Frage. Liebst du mich? Nur diese eine Frage. Das ist die Frage, die uns darstellt. Liebst du mich? Liebst du mich? Und die hat er dreimal gestellt. Liebst du mich? Und dreimal beantwortet der Petrus, ja. Ja, Herr. Ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann merken wir, bei diesem Überwindungsthema geht es wieder um die Frage der Liebe. Wen lieben wir? Wenn die Liebe zwischen uns und dem Herrn funktioniert, wenn die fließt, wenn die intakt ist, dann werden wir auch durch das Tal des Versagens hindurch bereit sein, dem Herrn wieder ganz neu zu vertrauen. Der Herr vertraut uns ohnehin. Also auch da merken wir, es geht um die Liebe. Letztendlich, es geht immer um die Frage der Liebe. Und dann kommt der dritte Aspekt, die Berufung, die Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben hat. Ich will euch zum Menschenfischer machen. Menschenfischer. Weißt du, es wäre interessant, jetzt mal zu recherchieren, was in eure Köpfe für ein Bild rumschwirrt, wenn man den Begriff Menschenfischer gebraucht. Also in meinem Kopf schwirrt an dieser Stelle ein ganz, ganz schlechtes Bild. Menschenfischer, Fischer, das tut man doch, man fischt doch keine Menschen, oder? Das ist doch Manipulation bis zum geht nicht mehr. Oder was ist eigentlich damit gemeint? Solche Dinge, also ist das Bild, das stimmt natürlich in der Realität nicht, und das geht es dem Herrn gar nicht, sondern es geht ihm um die Perspektive, die er seinen Jüngern mit auf den Weg gibt. Ich will nochmal den Schleske zitieren, ich hoffe, dass ich es gut hinkriege. Das gewaltigste Selbstbewusstsein, in dem ein Mensch leben kann, heißt, ich bin geliebt. Das gewaltigste Selbstbewusstsein, in dem ein Mensch leben kann, heißt, ich bin geliebt. Und dann kommt der zweite Aspekt. Dem aber soll ein Sinnbewusstsein zur Seite treten. Das heißt, ich bin berufen. Das sind die beiden Grundworte unseres Daseins. Das Bewusstsein, ich bin geliebt, das stärkt mein Selbstbewusstsein. Ich muss nicht Liebe beweisen, ich muss nicht durch irgendwelche Antriebe mir Liebe erkaufen. Ich muss mich nicht anstrengen, um geliebt zu werden. Ich werde geliebt, wie ich bin, so wie ich bin, ohne irgendeine Einschränkung. Und wisst ihr, diese Liebe, diese tiefe Überzeugung, ich bin von Gott geliebt, die hilft uns enorm. Jetzt kommt das Beispiel vom Hund von heute Morgen. Der Hund weiß, meine Herrin, die passt auf mich auf. Letztendlich, die sorgt dafür, dass die wilden Typen da mir nichts anhaben können. Ich sage es mal mit meinen Worten. Das Bewusstsein, das Selbstbewusstsein, ich bin in der Hand sozusagen. Da ist jemand, der für mich sorgt. Ich bin geliebt. dieses Bewusstsein schafft diese Autorität, so zu handeln, wie der Hund gehandelt hat. Und das Übertragen auf unsere Situation ist, ich bin geliebt, du bist geliebt von Gott. Und er hat einen riesen hohen Preis dafür bezahlt, dass diese Liebe bei uns ankommen kann. Sein Sohn ging ins Kreuz, er hat sein Leben gelassen aus Liebe zu uns und damit diese göttliche Liebe zu uns kommen kann. Das ist das Selbstbewusstsein. Und aus diesem Selbstbewusstsein nun kommt auch dieses Sendungsbewusstsein. Ich bin berufen von Gott, von diesem Gott, der mich liebt, von diesem allmächtigen Gott, der mich liebt. Ich bin berufen, Menschenfischer zu sein. Und Menschenfischer ist eine ganz, ganz einfache Geschichte eigentlich. Da geht es nicht um ein Programm. Das ist immer mein Problem, wenn ich das Wort höre. Da geht es um irgendein evangelistisches Programm, das ich nicht auf die Reihe kriege. Aber das ist gar nicht da. Sondern es geht um einen anderen Punkt. Menschenfischer zu sein heißt nichts anderes als zu lernen, dass man Menschen liebt. Ohne Ansehen der Person. Ohne Ansehen von, sage ich mal, Liebenswertigkeit. Das ist ja eine individuelle Definition ist sowieso. Gott liebt uns einfach, weil wir sind. Und diese Liebe weiterzugeben, das ist die göttliche Liebe, das weiterzugeben, bedeutet Menschenfischer zu sein. Nichts anderes, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und diese Liebe gibt man nicht in irgendein großes Programm weiter, sondern diese Liebe gibt man weiter im Alltag. Wenn man am Supermarkt an der Kasse steht, das hat mir vorgestern jemand erzählt, und da kommt ein Rentner von hinten und sagt, ich muss unbedingt vor dich nach. Also ich bin auch Rentner. Deshalb. Der hat mir dann gesagt, er hat gesagt, ja, Sie dürfen gern vor mich, ich bin Rentner. Der war aber 20 Jahre älter wie er und ja gut, das war nicht sehr liebevoll. Aber jetzt da zurückzutreten und dem anderen einen Vortritt zu lassen, ist eine Kleinigkeit, nur Kleinigkeit. Oder wie begegne ich dem, der mir gerade Vorfahrt genommen hat, auf der Straße, am Auto zum Beispiel? Wie begegne ich dem? Gibt es da auch nur einen Funke von Liebe irgendwo ganz hinten im Herz, das an dieser Stelle vielleicht doch noch ein bisschen zum Trage kommt? Wie begegne ich dem Menschen, die um mich herum sind? Auch gar nicht nur die Schwierigen, auch die netten Leute um mich herum. Wie begegne ich denen? Indem ich ihren Vorteil suche, indem ich ihnen zur Freude handle, das ist Liebe. So handeln, dass der andere Freude hat. Und es muss kein großes Programm sein, muss nichts Gewaltiges sein. Und da führt der Geist Gottes uns an der Stelle. Da ist mir meine Frau ein großes Beispiel. Sie sagt immer wieder, heute Morgen oder wie auch immer, heute Nacht, kam mir der Gedanke an, Punkt, 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 Punkt. Ich soll dem anrufen, soll dem schreiben oder wie auch immer. Der Geist Gottes redet so. Und jetzt hört plötzlich jemand, mit dem er die ganze Zeit keinen Kontakt hatte, von mir oder von jemand, der ihn liebt, ich habe an dich gedacht. Das ist ein Ausdruck der Liebe. Das sind so die Punkte, wo man zum Menschenfischer wird. Das sind nicht die großen Dinge, sondern das sind die kleinen Dinge, die im Alltag geschehen. Und dazu ruft uns der Herr auf. Und das lehrt der Herr. Und dazu gibt er uns auch Vollmacht. Auch das lehrt die Geschichte, die Jesus mit seinen Jüngern hat. Er sendet sie aus, zwei und zwei, und gibt ihnen Vollmacht. Die Vollmacht, die er selber hatte. Und die Vollmacht, die er seinen Jüngern gab, die gibt auch uns. Die Autorität und die Vollmacht, die gibt er uns mit auf den Weg. Natürlich tut er das. Wir sind diejenigen, die Liebe einüben. Und jetzt ist die Frage, ist so mein letzter Punkt. Ja, höchste Zeit. Wie kriegen wir diese Liebe? Aus welcher Quelle kommt diese Liebe zu uns? Das ist ja ganz wichtig. Auch da gibt uns die Bibel eine gute Antwort. Dort heißt es nämlich im Römerbrief, ihr dürft schon mal vorkommen, ja, heißt es im Römerbrief, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Die Erfahrung mit dem Heiligen Geist füllt unser Herz mit Liebe. Deshalb ist unser Anspruch an der Stelle kein anderer als der, dass wir uns immer wieder neu danach ausstrecken, diese Salbung des Geistes im Alltag zu haben. Nicht nur am Sonntag, nicht nur, wenn wir irgendeinen Dienst haben, sondern dass wir unser Leben in der Salbung dieses Heiligen Geistes gestalten. Ich gebe euch so eine kleine Hausaufgabe mit auf den Weg. Ihr habt ja eine ganze Woche vor euch, bis zum nächsten Gottesdienst. Ah, nicht bis heute Abend, nur bis heute Abend. Da könnt ihr schon ein bisschen nachdenken. So ein ehrlicher Moment. Ehrlich. Was treibt mich an? Was ist mein Motor? Da muss man sehr ehrlich sein zu sich selber. Das kann niemand von außen sage. Das weiß niemand. Das weiß nur ich selber. Aber der Herr wird es mir offenbaren, wenn ich ehrlich frage. Und dann vor die zweite Frage, vielleicht bei anderen, bei Einzelnen in unserer Mitte. Wo bist du weggelaufen? Wo bist du aus der Schule gelaufen? Wo hast du bist du über dein eigenes Versagen gestolpert und bist zu dem Punkt gekommen, mit mir hat es keinen Wert? Oder der Herr liebt mich nicht. Oder der Herr vergisst mich immer mal wieder. Und da ist einfach so die Botschaft, der Herr ist auf der Suche nach dir. Kehr um von der Stelle, wo du dich befindest, wenn du weggelaufen bist, und geh dahin, wo der Herr, wo du den Weg verlassen hast. Der Herr ist auf der Suche nach dir. Du bist vielleicht dieses eine Schaf, in Anführungszeichen, das sich in den Donner verfangen hat. Und da sucht dich der Herr. Da sucht dich der Herr. Er möchte dich rausholen aus diesem, ja, Ego-Trip vielleicht, aus diesem Verletzungsgefühl, aus diesem, ich bin es nicht wert, oder aus diesem, das böse Bodenpersonal von meinem Herrn beispielsweise hat mich verletzt. Solche Dinge. Der Herr ist auf der Suche nach dir, kehr um. Und dann die entscheidende Frage, vom letzten Punkt kommend: Bin ich angeschlossen an die ewige Quelle der Liebe, an den Geist Gottes? Ist der Geist Gottes, der mein Leben durchdringt? Und wenn nicht, dann bitte den Herrn drum. Bitte den Herrn drum, dass er seinen Geist in dein Herz hineingibt. Oder wieder in dein Herz hineingibt. Erneut in dein Herz hineingibt. Mit einer größeren Dynamik in dein Herz hineingibt. Oder wie auch immer. Es ist immer der Punkt, dass wir unseren Mangel erkennen. Unseren Mangel vor Gott bekennen. Und dem Herrn sagen: Herr, stille meinen Mangel. Und dann tut es der Herr. Amen. Amen.
Lass uns nochmal aufstehen und